Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist erneut Sven Kolas. Hallo Sven.
Hallo Christian, hallo zusammen.
Wir treffen uns hier am Freitag, also kurz vorm Wochenende. Mental sind wir, glaube ich, beide noch nicht am Wochenende. Also,
nein,
ein langer Tag. Bei mir heute auch, obwohl ich arbeitslos bin. Es ist bei mir heute ein sehr stressiger Tag, der auch schon stressig anfing. Aber genau, ansonsten interessante Woche, sage ich mal, hinsichtlich Earnings bei mir. Ziemlich viel los gewesen, ziemlich viel Maintenance, Due Diligence, die ich machen musste. Und ja, allgemein gerade ziemlich viel los, oder?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich komme nicht hinterher und sagen wir mal so, ganz im Durchschnitt sind die Q4-Zahlen nicht berauschend gewesen.
Ja, bislang bei mir auch. Ich habe vor den Zahlen, die wir heute besprechen, nämlich Sand Industries, habe ich gesagt, hoffentlich wird es nicht der Hattrick hinsichtlich negativer Überraschungen. Aber da muss man ja auch immer vorher schon die Erwartungen setzen, damit es überhaupt negative Überraschungen geben kann und dann entsprechend auch reagieren. Deswegen, ich glaube, ich kam noch ganz gut weg neben der Hausaktie, über die ich letztens schon gesprochen habe, aber dazu mehr im Quartalsupdate. Schaffst du es eigentlich ganz gut, weil ich habe immer das Gefühl, du bist immer on fire irgendwie so. Sven, gibt es auch irgendwie mal Momente, wo du mal abschalten kannst, ja?
weiß nicht, vielleicht morgens meine Stunde im Fitnessstudio, bevor ich die Family weg.
Ja, das ist mir Fitnessstudio, also beziehungsweise ich trainiere ja auch ziemlich viel, aber für mich ist das dann irgendwie immer so ein Pflichtprogramm. Ich habe nie wirklich so dieses Gefühl, jetzt bin ich gerade so richtig entspannt oder so. Ich höre auch meistens noch Podcasts dabei. Das ist wahrscheinlich auch schlecht, dass ich so immer so einen Überschwall an Informationen auf mich einprasseln lasse, die ich auch offen gestanden gar nicht richtig verarbeiten kann. Also das fing bei mir erst so, glaube ich, mit Mitte 20 an, dass ich dann so dieses ganze Durcheinander hatte.
Ja, ich glaube, das war aber einfach auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Da kam vieles davon erst hoch. Ich muss sagen, hatte ich auch lange Zeit gemacht, gerade in letzter Zeit, weil einfach gerade so viel los ist, habe ich gar nichts an im Fitnessstudio, sondern einfach nur Stille und die Welt schläft eh noch morgens um 5. Von daher ist das gerade dann relativ, sagen wir mal, zumindest geistig ein bisschen entspannend. Da kriegt man dann die Ideen, die man sonst vielleicht unter der Dusche hat.
Ja, das ist spannend, weil bei mir kommt, das ist lustig, weil ich sage auch häufiger so, wenn ich jetzt mit meinen Investorenkollegen spreche, sage ich auch, vorhin unter der Dusche habe ich noch das und das gedacht, weil das ist interessant, weil da bist du ja im Regelfall, hörst du da ja keinen Podcast oder keine Musik, also zumindest ich mache das nicht und da kommen mir manchmal auch nochmal Ideen, die sonst nicht so bei mir hochkommen, was ja eigentlich dafür spricht, dass man mehr sich auf eine Sache konzentrieren sollte. Hatte mir eine Freundin irgendwann mal auch ein Buch empfohlen, ich glaube, das heißt The One Thing oder so, also ich weiß es nicht genau, also doch auf jeden Fall.
Genau, von Gary Keller, ja, kenne ich. Genau, kein Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ich glaube, es ist nicht mal nur das, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern es ist, geht darum, dem Geist Raum zu lassen, nichts zu tun. Das heißt, man macht vielleicht körperlich was, aber geistig macht man eigentlich nichts. Früher war das bei mir auch ganz viel, sagen wir mal, am besten konnte ich Gedanken verarbeiten, gute kreative Ideen, Sachen entwickeln im Kopf, während ich Radfahren war. Nach die erste Stunde geistert ja noch alles Mögliche durch den Kopf und nach einer Stunde, dann wird es langsam im Geist ein bisschen ruhiger und dann kommen die besonderen Insights.
Ja, das ist spannend.
Ich müsste wieder mehr Radfahren gehen. Aber jetzt wird das Wetter ja besser, vielleicht klappt es.
Ja, das krieg ich nur noch selten hin, dieses komplett mal loslassen mental. Aber das ist nicht positiv. Bevor ich das irgendwie so klinge, als ob ich das positiv framen wollen würde, das ist nicht so. Also dieses Durcheinander im Kopf, das ist gewissermaßen der Zeitgeist, dieser Überfluss an Informationen. Lustigerweise hat letztens nochmal ein etwas älterer, bekannter Investor ein Interview gegeben, wo er meinte, dass seine besten Investmentideen ihm kamen, als er philosophically lubricated war. Es ist ein Euphemismus für, er hat 2-3 Bier getrunken und vielleicht ist das der Weg zu gehen. Nein, ist es natürlich nicht, ja, aber das war sein Resümee davon. Okay, aber wir wollen das nicht empfehlen, als ist keine Handlungsanweisung. Ja, lass uns doch zu Sand Industries kommen. Du hattest die Aktie vor knapp 4 Monaten gepitcht, glaube ich, oder sogar ein bisschen länger, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und
genau, richtig.
Deswegen übergebe ich jetzt mal hier an dich und bin gespannt auf deine Einschätzung. Ist auf jeden Fall etwas, wo wir heute, glaube ich, schön drüber diskutieren können.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es einiges zu sagen. Die Zahlen waren so summa summarum nicht berauschend. Sie haben berichtet hier am 3. März, jetzt gerade vor ein paar Tagen. Und dann hinterher war dann auch der Call. kann man sich auch noch im Nachhinein jetzt anhören, wenn man den Call verpasst hat.
Sven, ganz kurz, muss ich mal unterbrechen. Wir sind beide noch investiert, ne? Das sollten wir dazu sagen.
Yes, genau. Wir sind beide noch investiert. Genau, richtig. Genau. Der Kurs hat auch negativ reagiert, deutlich negativ. Ich glaube, vorher, keine Ahnung, bestimmt 20% oder so ging es runter. Wäre jetzt so, hätte ich gerade grob im Kopf. Weil einfach die, vor allem die Q4-Zahlen schlechter waren als erwartet. Und auch hier over years sieht es dann doch nicht ganz so gut aus. Aber das zugrunde liegende Business, zumindest meiner Meinung nach, entwickelt sich in die richtige Richtung. Und daher bin ich auch weiterhin investiert.
Wie waren denn deine Erwartungen vorher? Oder wie weit wicht denn diese Ergebniszahl? Wir gucken jetzt hier auf 18,8 Millionen, das ist ein 4% Wachstum. Und die Cross-Profit-Margin, die für mich gewissermaßen eigentlich so die wichtigste Metrik ist, die ist sogar gesunken um 90 Basispunkte auf 18,3%. Waren die Ergebnisse so im Rahmen, ich sag bewusst im Rahmen deiner Erwartungen, oder ist es eher außerhalb gefallen?
Außerhalb. Also sagen wir mal, Net Sales war im Rahmen. Sagen wir, oder ganz kurz, genau, also im Endeffekt die Topline, die Net Sales, die waren im Rahmen. Da habe ich mit einem kleinen Wachstum gerechnet, wobei ist es eher am unteren, sagen wir mal, Ende vom Korridor, den ich so erwartet hatte. Da kam einfach ein bisschen weniger raus als erwartet. Vor allem beim Cross-Profit, aber da schlägt sich dann halt natürlich stärker durch, hatte ich mehr erwartet.
Ja. War dir das eigentlich auch neu, dass sie doch eine gewisse Saisonalität haben, zumindest in der Vehemenz?
Ja. Hatte ich jetzt nicht so damit gerechnet, weil gerade, sagen wir, wir hatten es ja vor kurzem besprochen gehabt bei IMB, Intelligent Monitoring Group, die haben ganz klar und ja auch schon immer wieder kommuniziert, dass sie eben im ersten Halbjahr, was Kalender zweites Halbjahr ist, ein schwaches Quartal haben, dass sie da viel Materialaufbau haben, dadurch auch geringeren Cashflow und dann das zweite Halbjahr deutlich besser ist. Hier war es mir nicht so bewusst. Entweder haben sie es in den Calls vorher nicht so kommuniziert, zumindest so würde ich sagen, sie haben es nicht so klar vorher kommuniziert, diese Saisonalität. Oder ich wollte es einfach nicht wahrhaben und habe es nicht gehört. Aber ich habe auch nochmal reingehört und meine Transcripts angeschaut und da kam jetzt mir so direkt nichts durch. Was auf jeden Fall für mich so ein kleines Manko ist, nach dem Motto, warum sehen wir das jetzt zum ersten Mal? Auf der anderen Seite, okay, gerade das Special Chemical Business, was wir ja jetzt haben, alleinstehend gibt es halt jetzt, keine Ahnung, knapp 9 Monaten in der Form. Ja, da kann vielleicht auch mal so ein bisschen was Neues kommen, aber generell, das Business gab es ja auch vorher schon.
Genau, also ich habe aber immer, wenn etwas schief läuft, sage ich in Anführungszeichen, oder außerhalb meiner Erwartungen, liegt bei mir was weit außerhalb meiner Erwartungen, dann versuche ich auch zu überprüfen, woher kommt denn meine Erwartung und wurde die vom Management gefüttert oder bin ich quasi dem Management davongeeilt mit meiner Erwartung? Und sie hatten im letzten Quartal, beziehungsweise im letzten Earnings Call gesagt, vom Q3, dass sie im Q2 mehrere Business, also Contracts gewonnen haben und dass die vor allem im Water Treatment und Infrastructure Bereich waren und noch ein dritter Punkt. Und das sind eigentlich Sachen, gerade bei Water Treatment, da würde ich jetzt nicht denken, außer es sind Minen, davon gehe ich aber nicht aus, dass das zyklisch ist. Deswegen hat mich das sehr irritiert. Und ich habe da noch einen 10K, ich will es einmal ganz kurz zeigen nur, du kannst auch, glaube ich, offen lassen. Habe ich mal nachgeschaut, was für Änderungen gab es denn im Wording. Und hier bei Seasonality haben sie tatsächlich auch ihr Wording angepasst. Das liegt aber ein bisschen daran auch, dass sie die Stahlsparte verkauft haben. Und da steht, the company does participate in agricultural end markets, which may experience increased demand during the second and third quarters. However, outside of these markets, management does not believe seasonality materially affects overall demand patterns. Und das ist der Punkt, der für mich neu war, dass sie vor allem wohl Q2 und Q3 in landwirtschaftlichen Bereichen sehr viel Business haben. Aber das ist eine Neuigkeit, ja, aber vielleicht hätten sie uns darauf im letzten Call vorbereiten können. Also wenn ich sage letzter Call, meine ich Q3. Wäre ganz nett gewesen. Also ich habe so damit nicht gerechnet, dass diese Saisonalität so auftritt.
Ja, also, ebenso, genau. Also es ist generell für Chemiebranche, wenn ich jetzt an hier in Deutschland BASF zum Beispiel denke, da ist es natürlich der Fall. durch Dünger etc. Jedoch bei Ascent hatte ich das so noch nicht auf dem Schirm. Ja, jetzt wissen wir mehr. Mhm. Was natürlich schwieriger macht, dass halt auch noch ein kleineres oder deutlich kleineres Unternehmen ist, das Ganze ja für allgemein Investoren zu verstehen. Das heißt, man muss ein gewissen, sagen wir mal, zusätzliches Risiko durch diese Saisonalität der Aktie dem Unternehmen ja, zustehen.
Ein Punkt zur Ehrenrettung noch von Menschen hinsichtlich Cross-Margin, weil die jetzt ja gesunken ist hier. Sie sagten halt, dass sie mehrere Sondereffekte hatten. Die haben sie auch erwähnt im Call. Zum Beispiel hier das eine der mit dem Litigation Expense war es, glaube ich. Ne?
Yep.
Also wenn das nicht gewesen wäre, die Sondereffekte, wären sie bei knapp über 20% Cross-Margin gewesen. Das heißt, year by year hätten wir nicht diesen Rückgang gesehen. Das sollte man zur Ehrenrettung sagen. Ja.
Genau, richtig. Aber auch diese One-Offs, sagen wir mal, die waren vorher auch nicht kommuniziert. Das heißt, zumindest ich hatte die vorher nicht auf dem Schirm. Klar, irgendwas kann immer sein. Und hier sieht man es eben, sie hatten in Q4 24 19,2%, jetzt die 18,3%. Sie wären über 20%, wenn man die One-Offs rausnimmt. Ja, es ist trotzdem total verständlich, dass bei vielen, sagen wir, sehr kurzfristig orientierten Investoren das negativ aufstößt und sie deswegen auf Verkaufen gedrückt haben und deswegen die Aktie entsprechend negativ reagiert haben.
Ja, was bei mir auch sauer aufgestoßen hat, ist einfach, dass sie im Q3-Call einfach auch eine Sprache angewandt haben, die etwas anderes hätte vermuten lassen können.
Die war sehr bullish.
Genau. Ja. Und ich will mal nur ein Zitat bringen oder mindestens eins, wir kommen noch häufiger dazu, warum vielleicht unsere Erwartungen nicht überzogen waren, sondern ein bisschen von den Management-Kommentaren gespeist wurden. Sie haben da gesagt, as a subsequent event to this quarter, these gains aren't episodic. They are structural. They reflect disciplined execution, etc., etc. Also das war hinsichtlich der Marge. Und wenn die sagen, es ist nicht episodisch und dann einen Call danach sagen, ja, das ist jetzt hier nur episodisch quasi. Jetzt kann man natürlich denken, okay, die meinen damit einfach nur, year over year werden die immer ein gewisses Wachstum sehen, die Cross-Marge wird immer auf dem Level mindestens sein. Aber trotzdem, ich finde, man muss da mit der Sprache etwas aufpassen. Und dann auch im letzten Call, da ging es um die Cross-Margin. We now believe meaningful upside above 30% is achievable on a sustained basis with the right execution. Wenn du das sagst, so einen Satz, dann muss dir klar sein, wie das bei den Investoren ankommt. Und das ist dann einfach so, wenn du sagst, sustained basis, dann gehst du davon aus, das ist das neue Normal. Und nicht, dass du auf einmal ein Quartal hast, wo du bereinigt bei 20% bist, dann musst du dann auch entsprechend sagen, hey, it can fluctuate quarter over quarter or something like that. Irgendwie sowas in der Art solltest du den Investoren auf jeden Fall sagen und nicht auf einmal dann entschuldigende Worte finden, die schon so ein bisschen so wirken. Ah ja, okay,
ich habe was falsch gemacht.
Ja, genau, exakt. Das ist mein Take dazu. Also ich habe damit ein bisschen ein Problem mit dem Wording.
Ja, 100%. Geht mir genauso. Ich glaube, ja, da hat er gesagt, die Sprache, das Wording im letzten, also im Q3-Call, war einfach zu bullish für, wie das Q4 jetzt ausgefallen ist.
Ja.
Davon müssen sie lernen.
Okay, vielleicht jetzt mal noch eine Frage an dich. Sie haben ja von einem unfavorable Mix gesprochen. Wie ist da so dein grundsätzlicher Gedanke zu dem Mix? Oder wo kommt jetzt was her bei der Margenentwicklung? Oder warum sieht die Marge gerade so aus, wie sie aussieht?
Ja, also das haben wir ja schon öfters drüber gesprochen gehabt. Bei denen sie sind im Spezialchemie-Segment, aber da gibt es dann immer noch quasi zwei Unterbereiche. Auf der einen Seite den Bereich, wo sie, sagen wir, mehr oder minder einfach nur Auftragsfertigung für andere machen, tendenziell hohes Volumen, aber dafür geringmargiger. Oder das andere Segment, wo sie eben eigene IP haben und diese Sachen herstellen und verkaufen. Und teilweise auch zusammenentwickelt mit anderen etc., aber eben eigene IP darin haben. Und dadurch können sie eine höhere Marge erreichen, können sie mehr dafür verlangen. Und da hatten wir, glaube ich, auch teilweise gesehen Anfang letzten Jahres, dass das sich auch gut dahin geschoben hat, dass sie mehr verkauft haben, mehr produziert und verkauft haben von ihren Produkten mit eigener IP, mit höherer Marge, was uns sehr gut gefallen hat. Und zumindest mir ging es so, dass ich das in die Zukunft fortgeschrieben habe, dass der Mix auch so bleibt. Und zumindest so hatte ich Brian auch verstanden, dass das schon, dass es eben strukturell ist, dass es eben der Mix so bleibt und dass sich Mix sich jetzt nicht mehr von einem Quartal aufs andere so stark ändert oder überhaupt wieder wir stärkere Rückschritte sehen in den Mix, wo wieder mehr Auftragsfertigung gemacht wird. Q4 hat uns jetzt gezeigt, dass es doch passieren kann.
Ja, ich hätte es aber auch nicht erwartet so, weil sie ja vor allem noch dieses Press Release veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt 10 Millionen plus an neuen Aufträgen gewonnen, die im hochmargigen Bereich sind und ab Q1 die volle Runrate erreichen. Das heißt, dieser Umsatz, der muss ja schon im Q4 mit drin sein. Jetzt gucke ich aber
genau, er muss angefangen haben.
Jetzt gucke ich aber auf den Q4-Umsatz und sehe, Net Sales quasi auf einem Level, wenn wir es jetzt mal dreist sagen wollen, aber Cross-Profit-Margin, wenn wir es bereinigen, bei 20%. Da frage ich mich halt, wie ist denn dieser Umsatz jetzt, der da angefallen sein soll und schon einen Q4-Effekt hat, wie ist der denn hier positiv jetzt aufgeschlagen?
Ja, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil was ja häufiger ist, wenn du mit sowas Neuem anläufst, hast du auf der einen Seite Anlaufschwierigkeiten und zusätzlich quasi die ersten, hat gesagt, Stücke oder Mengen, die du produzierst, da machst du teilweise ja sogar noch Verlust. Erst bis dann deine Produktion, wenn die dann bei, keine Ahnung, vielleicht bei 70% ist oder 60%, bist du dann bei Break-Even und jedes weitere Stück erhöht dann deine Marge im Positiven. Von daher war das ein Punkt, wo ich basierend auf dem vor allem meine Q1 oder ab Q1 Vorhersage erhöht hatte, aber meine Q4 Vorhersage gar nicht besonders angepasst habe aufgrund von genau dem. Aber nicht ins Positive wie auch nicht ins Negative.
Okay.
Eventuell hätte ich sie ins Negative anpassen müssen.
Was man dazu vielleicht auch noch erwähnen muss, ist, dass wir gesagt haben, dass genau diese Umsätze, die jetzt eigentlich Q1 die volle Runrate erreichen sollen, jetzt haben sie quasi auf Q2 geschoben. Also das wurde im Call auch gesagt. Sie sagen, ja, es ist jetzt doch Q2. Auch das kann man noch berücksichtigen. Wobei sie aber ja auch hinsichtlich Q1 auch nochmal ein bisschen gebremst haben.
Ja, also meine Erwartung für Q1 habe ich deutlich zurückgeschraubt.
Also meine Erwartung für Q1 ist eigentlich die gleiche, wie jetzt Q4 aussah. Ja, mit dem Faktor, dass es positiv überraschen kann. Das ist so für meine Erwartungshaltung, meine neue. Also modellieren mache ich jetzt erstmal gar nichts mehr, bevor sie mir zeigen, dass es wirklich diese Zyklik gibt hier. Aber mit was für einer Cross-Margin rechnest du jetzt, wenn du jetzt nach vorne guckst? Weil über den Outlook können wir ja auch mal sprechen, was es da für Indikatoren gab. Also wie gesagt, sie haben gesagt, Q1 wird nochmal holprig. Also jeder, der jetzt zuhört, sollte das mal bewusst machen. Q1 ist wahrscheinlich nochmal Teil der Durststrecke, die wir jetzt erstmal sehen werden.
Genau.
Und dann?
Also für Q1 rechne ich jetzt mal so ähnlich wie Q4, das heißt so irgendwie 18-20%. Das ist das Ziel, was sie erreichen sollten für Q1. Für Q2 habe ich es hochgeschraubt, beziehungsweise eher gelassen, wie ich es vorher hatte. Aber da habe ich aktuell ein großes Fragezeichen dran. Schaffen sie wirklich in Richtung der 30%?
Ja, ist schon,
für Q2, Q3.
Ist schon bitter, weil es jetzt eigentlich von dieser Erwartungshaltung, die bei uns entstanden ist, jetzt, ab jetzt geht's los, die Umsätze kommen rein, die hohen Umsätze, wir sehen jetzt das Wachstum beim Adjusted EBITDA, weil Umsätze auf gewisse Overhead-Kosten treffen und dadurch ein Operating Leverage entsteht. Und das sieht jetzt ja erstmal, steht nochmal in Frage, jetzt ist so eine Show-Me-Story geworden, wo wir eigentlich dachten, okay, die sind jetzt an einem ruhigen Fleck, können jetzt langsam wachsen, ihre Auslastung erhöhen und wir kommen jetzt in die, sag ich mal, angenehmeren Quartale. Und das habe ich jetzt hier nicht bekommen. Was man sagen muss, was vielleicht für 2026 noch positiv ist, die Munhall Lease Facility, die ist ja weg. Ne?
Yep.
Also das sind ja schon mal 2,1 Millionen, die wegfallen an Kosten. Und sie haben im Call, wenn mich nicht alles täuscht, auch wieder gesagt, ich habe es mir zumindest aufgeschrieben, Double-Digit Revenue Growth in 2026.
Ja. Yep.
Das sind ja dann mindestens mal 10%. Und das wäre ja nett. Aber ich verlasse mich darauf nicht mehr. Also ich will jetzt erstmal...
Genau.
Für mich passt das Q4 nicht zur bisherigen Kommunikation, deswegen will ich jetzt erstmal vorsichtig sein.
Ja. Auch wenn man nochmal auf den kompletten Jahresvergleich geht, im Endeffekt sind wir 2024 auf 2025 um 7,3% geschrumpft. Jetzt nach vorne sagen sie für 2026 Double Digit, also 10% Wachstum mindestens. wenn man jetzt auch gerade, sagen wir mal, den 10 Millionen Auftrag mit reinzählt, okay, den haben sie dann Richtung Q2 verschoben. Dennoch kann ich mir das vorstellen. Mhm. Es ist immer noch Teil von meinem Forecast, wobei aktuell dann Fragezeichen dran steht.
Ja.
Schaffen sie das wirklich? Ich bin vor den Q4-Zahlen jetzt fest davon ausgegangen, dass sie das schaffen. Aktuell sagt mein Vorhercast immer noch, dass sie es schaffen, aber es steht ein Fragezeichen dran. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Meine Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen, hat sich für mich einfach reduziert. Das Risiko ist gestiegen, dass sie es nicht schaffen. Der andere Punkt, warum sind sie denn jetzt geschrumpft? Im Endeffekt auf der einen Seite oder auch warum ist Q4 schlechter ausgefallen? Begründen sie mit Volumen und entsprechend dem Mix, abhängig von der Marge. Und eben auch hier, weil sie sagen, insgesamt ging das Volumen zurück, aber sie haben die Produktion hin zu höhermargigen Produkten verschoben. Das erklärt eben, dass wir einen Gesamtumsatzrückgang haben und dafür der Cross-Profit aber deutlich gestiegen ist.
Genau, das war bislang so der Trend, den wir gesehen haben. Aber da gab es auch einen Kommentar, der mir auch noch aufgefallen ist, der mir nicht gefallen hat, beziehungsweise wo dann Ryan eigentlich dem Brian widersprochen hat, der CFO dem CEO, weil der CEO hat gesagt, importantly, we did not chase volume to protect optics. We protected margin integrity. We are reshaping our book of business towards higher margin, lower volatility revenue. Und dann sagt aber der Ryan auf Nachfrage von einem Analysten, some of our new customers we've gone out and win, we were aware that there was a volume aspect that we were willing to trade for margin. Also, um das kurz nochmal auf Deutsch zu sagen, der CEO sagt, wir haben nicht versucht, die Optik zu schönen nach dem Motto Umsatzsteigerung, dafür ist die Marge umgegangen, das haben wir nicht gemacht. Und der CFO sagt dann kurz danach, paar Minuten, ja, wir haben ein paar Aufträge angenommen, um ein bisschen Volumen reinzubekommen, die aber niedrigere Margen hatten. Also genau das Gegenteil eigentlich. Weiß nicht, ob ich dazu kritisch bin, aber gerade wenn diese Inkonsistenzen innerhalb von einem Call auftreten, habe ich manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen kopflos gerade ist. Und da werde ich sehr vorsichtig mit der Bewertung von dem, was die sagen, jetzt auf Sicht der nächsten Quartale. Keine Ahnung, zu kritisch oder...
Nee, finde ich valide, weil also diese Widersprechung für mich, ich hatte mir quasi notiert, sie haben auf 24, 25 Vergleich eben das Book of Business verbessert, den kompletten Mix verbessert des Auftragsbuchs, aber sie hatten für insbesondere Q4 einige Aufträge angenommen und wahrscheinlich auch Q1, um Volumen zu retten und dafür eine geringere Marge in Kauf zu nehmen. So hatte ich es bei mir für mich dann notiert, aber auf jeden Fall ist es ein Punkt, der negativ aufstößt, wenn sie sich im Call so widersprechen.
Ja, nur dass wir uns da richtig verstehen, das ergibt ja ökonomisch Sinn. Ne? Wenn du halt Overhead-Kosten hast, logisch, dass du irgendwie auch Business annimmst, was vielleicht nicht unbedingt margenstark ist, aber dann am Ende dazu führt, dass deine Adjusted EBITDA-Marge halt besser ist oder eine Cross-Profit-Margin, weil halt eben dieser Operating-Leverage-Effekt eintritt. Aber da muss man halt mit der Kommunikation aufpassen. Dann sag doch einfach ganz offen, was passiert ist, was ihr gemacht habt, warum ihr es gemacht habt. Wären wir viel feiner mit, als wenn innerhalb von 3 Minuten sich CEO und CFO widersprechen und vor allem, wenn ein Analyst erstmal fragen muss, bevor wir diese Antwort bekommen, finde ich ein bisschen unglücklich. Ja.
Ganz klar. Also da hätte ich mir auch irgendwie 2, 3 Sätze mehr gewünscht, die dann vielleicht das ein bisschen im Detail, das, was ich mir dann im Kopf dazu gedacht hat, lege ich das jetzt dem Unternehmen zu gut aus oder hätten sie da 2, 3 Sätze mehr gesagt, um es einfach ganz klar zu machen, um welche Zeitrahmen geht es jeweils und was ist jeweils genau gemeint, müssten wir uns die Fragen gar nicht stellen.
Genau, richtig. Dann noch ein Aspekt, wo ich auch gespannt bin auf deine Meinung, weil das ist jetzt erstmal ein relativ loser Gedanke, den ich mal in den Raum stelle. Sie haben ja gesagt, dass sie aus ihrer Pipeline haben sie 43,4 Millionen an neuen Selling Projects dazugenommen, wo sie ja bislang eine sehr hohe Conversion Rate haben, haben wir 40,8 wieder rausgenommen. Also 43,4 sind reingekommen, 40,8 sind rausgekommen. Dann stand bei mir so mal der Gedanke, finden sie vielleicht gar nicht genug Kunden, um ihr ambitioniertes Margenziel zu erreichen, wenn sie genauso viel quasi wieder aus der Pipeline rausschmeißen, wie sie reingesteckt haben?
Ja, valider Punkt. Wie kam das bei dir an, das, was sie aus der Pipeline rausgenommen haben, im Sinne von, was sie abgearbeitet haben, beziehungsweise closed lost, geschlossen haben, oder was sie einfach schon vorher aus der Pipeline rausgenommen haben und weil sie einfach gemerkt haben, ja, passt nicht.
Ich glaube, letzteres.
Was aber auch ein closed lost ist.
Weil sie haben ja gesagt, sunsetted. Sunsetted heißt nämlich immer, wir hatten theoretisch was in Sicht.
Eingestellt.
Genau, haben es dann aber gelassen. Also wir hatten Gespräche geführt, in den Gesprächen kam halt raus, ja. Nee, das funktioniert nicht. Ist okay, aber auch da vorher haben sie sehr stark halt argumentiert mit der Winrate, ja, also was aus der Lead Generation entstanden ist an konkretem Business, da waren es glaube ich 50% oder 49%, irgendwas um den Dreh. Und jetzt, wenn die Margen halt auf dem Level sind, wie sie gerade sind und der Umsatz auch nicht sonderlich stark steigt und sie dann sagen, dass sie 40,8 wieder aus der Pipeline rausgenommen haben, ist bei mir halt erstmal so die Frage entstanden. Also man kann darauf keine Antwort geben, ne? Also es ist eine sehr offene Frage, die einfach so ein bisschen Bewusstsein schaffen soll. Da stellt sich aber halt für mich die Frage, okay, ist euer Margenziel vielleicht grundsätzlich zu ambitioniert für euren Businessbereich?
Ja, genau, richtig. Und das andere ist vielleicht nicht nur das Margenziel, weil die Marge kann man erreichen, wenn man nicht unbedingt wachsen will.
Ja.
Es ist immer die Frage, welchen Preis zahlt man für ein gewisses Ziel? Und wir wollen aber Wachstum sehen und Margenerweiterung oder Wachstum und eine hohe Marge. Und da ist dann auch ein paar Punkte, die sie so nicht genannt haben im Call, beim eben auch, wenn man diese Pipeline anschaut. Da hätte ich mal gerne genauere Betrachtung. Ja, es kamen 40,8, haben sie rausgenommen, 43 kamen rein. Aber was ist mit dem passiert, was in der Pipeline geblieben ist? Wie viel ist denn noch? Sagen wir, ist in der Pipeline geblieben. Wie viel wurde abgearbeitet? Also was war eben closed one? Okay, die 40,8 waren closed lost, aber was haben sie wirklich abgearbeitet? Was haben sie gewonnen? Was für ein Volumen war das? Und das haben sie so jetzt nicht explizit gesagt. Zumindest hatte ich mir das nicht für mich rausgehört.
Ich hatte gehofft, dass es nochmal von einem Analysten nachgefragt wird, aber es ist nicht passiert. Aber ich war in dem Moment war ich auch zu sehr damit beschäftigt, das alles mal einzuordnen für mich. Also für mich ist die Frage offen. Vielleicht gehen wir nochmal auf ein anderes Thema. Das ist das Thema mit den Buybacks.
Ja.
Wie sind da deine grundsätzlichen Gedanken zu? Da haben wir ja relativ wenig gesehen in Q4, ne?
Genau. Ich muss jetzt gerade gucken, ob sie es hier drin haben oder war es in einem...
Ja. Da kommt es, glaube ich, jetzt irgendwo. For the quarter end by liquidity, da.
Ja, genau. Und genau, sie hatten im Q4 nur knapp 20.000 Aktien zurückgekauft, was, sind wir mal ehrlich, bei der Cash-Position fast nichts ist. Mhm. Auf der anderen Seite stand, glaube ich, der Kurs, wenn wir uns den Kurs anschauen, stand er auch im Q4 schon höher, sagen wir im Vergleich zum Q3. Und für das komplette Jahr haben sie ja 700.000 Aktien, fast 750.000 Aktien zurückgekauft. Was deutlich, also quasi, da war Q4, können wir sagen, ist nichts passiert. Mhm. Das ist für mich ein Punkt, also ich bin jetzt sehr gespannt auf der Kurs, der jetzt negativ reagiert hat. Haben sie das vielleicht sogar fast vermutet, darauf gewartet und kaufen jetzt massiv zurück, nutzen das, was ja für uns, die investiert geblieben sind, oder für jemanden, der jetzt neu investiert, sehr positiv wäre, wenn sie jetzt einfach den niedrigeren Kurs wieder nutzen, um massiv zurückzukaufen. Sie haben immer noch hier 57,6 Millionen in Cash. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es für mich dann entscheidend sein wird. Also die Q4-Zurückhaltung, mittelmäßig, sagen wir meine Einschätzung. Von mir aus hätten sie da auch selber noch mehr zurückkaufen können. Ich glaube, ich hatte auch im Q4 nochmal nachgekauft. Mhm. Und das heißt, wenn ich nachkaufe, halte ich ja das Unternehmen für günstig genug bewertet, dass das Unternehmen auch selbst nachkaufen sollte oder zurückkaufen sollte, Aktien. Zusätzlich, sie haben so viel Cash, das werden sie niemals in ihrem eigenen Business oder für Akquisitionen brauchen. Wenn sie mit dem ganzen Cash eine Akquisition machen, überheben sie sich. Das würde ich nicht gern sehen, dass sie so eine sehr große Akquisition machen. Von daher hätte ich kein Problem damit, wenn sie da einfach kontinuierlich, auch bei einem Dollar höheren Kursen, kontinuierlich Aktien zurückkaufen würden und einfach einen gewissen Plan auffahren, den Cashbestand über die nächsten, keine Ahnung, 12 Monate, 24 Monate zu halbieren. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, der Kurs läuft nicht komplett davon.
Bin ich bei dir? Also klar, immer mit Maß, also bei entsprechenden Kursen auch zurückkaufen. Und das Thema M&A können wir jetzt, glaube ich, erstmal ad acta legen. Das ist mein Resümee aus dem Call, weil sie gesagt haben, ja, was sollen wir denn, also wurden ja auch gefragt, auf M&A wurden sie ja angesprochen, ja gut, was sollen wir jetzt machen, wenn wir jetzt ein Unternehmen kaufen, das selbst keine hohe Auslastung hat? Wir haben schon ein Problem, wir wollen das Problem nicht noch verstärken. Also wir haben noch schon genug theoretische Kapazität, die nicht ausgefüllt wird. Was bringt es uns jetzt, ein anderes notleidendes Business zu kaufen, das auch noch genug Kapazität hat? Und bei den Buybacks fand ich es aber dann nochmal ganz interessant. Ich habe gerade auch nachgeschaut, ich habe einen Q4 auch gekauft, aber bei um die 12, 13 Dollar. Das war vor diesen ganzen Meldungen. Habe ich auch nochmal gekauft. Im Call haben sie ja gesagt, ja, wir haben jetzt mal nicht so aktiv bei unserem Buyback, weil wir dachten, sie haben gesagt, unter 15 Dollar, das ist da, wo wir uns komfortabel gefühlt haben mit den Rückkäufen. Weil wir das so eine Sichtbarkeit haben auf das Business in ein paar Jahren und dann ist 15 Dollar schien uns akzeptabel für Rückkäufe. Das fand ich nochmal ganz interessant. Warum fand ich das interessant? Weil sie bei 15,40 Dollar das 2,1 Millionen Shares Buyback-Programm angekündigt haben. Hat mir auch nicht gefallen, rückwirkend. Weil warum macht ihr das? Euer Kurs ist schon am Steigen und dann haut ihr so eine Meldung rein, wo wir genau wissen, ihr werdet niemals 2 Millionen Shares zurückkaufen. Das ist absolut unwahrscheinlich, ja, dass sie das machen werden. Und was passiert dann? Der Kurs ist noch weiter gestiegen, auf nämlich sein neues Hoch auf 17. Das war direkt in Verbindung mit dieser Meldung. Und vorher ist er durch das Programm mit den 10 Millionen ist er gestiegen schon, war aber allgemein auf einem guten Trend und den haben sie gefüttert. Das hat mir nicht gefallen. Wenn du zu 15,40 Dollar sagst, hier kommt unser 2 Millionen Buyback-Programm, und dann sagst du im Call, naja, über 15, ganz ehrlich, da kaufen wir nicht zurück. Das ergibt keinen Sinn für uns. Okay, wäre es dann nicht logisch gewesen, rein jetzt mal aus einer, sage ich mal, kritischen Investorensicht zu sagen, ihr spart euch die Pressemeldung, beziehungsweise ihr macht ein Buyback-Programm, sagt aber einfach, wir haben uns ein Buyback-Programm genehmigen lassen für, sage ich mal, 500.000 Shares.
Wann auch immer.
Es ist komplett egal im Prinzip. Du könntest ja ankündigen, was du willst, wie viel du durchführst, ist egal. Aber wenn du sagst, wir können unseren gesamten Cashbestand theoretisch für Buybacks verwenden, dann hat das eine gewisse Signalwirkung an den Markt. Ja? Vor allem mit dem Begleittext, der im Press Release noch drin war. Und dann sagst du ein paar Monate danach, ja, nee, über 15, Leute, da kaufen wir nicht zurück. Das ergibt keinen
Sinn. Was im Endeffekt heißt, das Press Release, die Aussage war... Zugrunde legen muss man jetzt sagen, okay, wenn so ein Press Release rauskommt, hat es überhaupt nichts zu bedeuten. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mal eine einzelne Aktie zurückkaufen.
Ja.
Weil vielleicht der Kurs schon zu hoch ist.
Und das ist auch ein bisschen schade an der gesamten Geschichte jetzt, dass sie das befeuert haben und jetzt geben sie uns so ein Quartal, weil das ist wie beim Heißluftballon, wo du noch so einen zusätzlichen Sandsack draufpackst, der steigt dann nicht mehr so leicht. Und Public Markets im Gegensatz zu Private Equity haben eine gewisse Gravitas, also da gibt es eine gewisse Schwere für den Kurs, die zieht dich leider nach unten und dann ist es auch schwer, wieder von da nach oben zu kommen, ja, weil eben viele Leute diese Skepsis jetzt im Kopf haben. Wir hatten jetzt einen sehr schönen Run mit dem Verkauf des Bad Business, sprich angekündigt, geliefert, Cross-Margin gestiegen. Dann sagt das Management im Call, das ist das neue Normal. Und dann kriegst du so ein Quartal, was einfach nicht in deine Erwartung passt und fragst dich auch, okay, wie viel Wert soll ich jetzt euren Ankündigungen beimessen in Zukunft, die ihr per Press Release veröffentlicht? Das ist aber eine sehr kritische Betrachtung. Die positive Betrachtung wäre, die ganzen Sachen, die sie angekündigt haben an neuen Contract Wins, die fallen jetzt ja erst so richtig in 2026 an.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Balance, die man jetzt finden muss hinsichtlich Betrachtung. Ich glaube auch, dass man die hinsichtlich Depotgewichtung finden muss. Das ist mein vorläufiger Take. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, ich will es nochmal bestätigen, es ist schade einfach. Sie hätten sich zurückhalten können im Q3. Und vor allem, wenn du dein Business als Chemicals as a Service frames, dann musst du dir eine gewisse Kritik gefallen lassen. Weil, was ist das denn für ein Chemicals as a Service, wenn die im Q4 immer dein Abo kündigen, quasi deine Kunden, ja, so sinngemäß. Also es ist wie, wenn ihr nur Netflix von Q2 bis Q3 abonniert habt. So ist das hier als a Service. Und das ein bisschen
passt
schwierig.
Nicht zusammen.
Ja?
Genau.
Das ist, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt. Kommunikation, Schüren von Erwartungen, die dann nicht eingehalten werden, Widersprüche. Aber für mich ist das Thema nicht ad acta. Ich finde die Aktien nach wie vor spannend, vor allem bei dem Preis, wo wir jetzt gerade sind. Wir stehen hier gerade bei 13,4 ja. Dollar. Es ist einfach nur nicht gut gemacht gewesen, meiner Meinung nach. Das habe ich von denen nicht erwartet in der Form.
Genau, würde ich zustimmen. Für mich war die Aktie vorher so eine mittelgroße Position. Das ist sie jetzt immer noch. Ich glaube, da werde ich es auch lassen. Aber sie hat für mich einige Punkte jetzt mit dem vierten Quartal dazu bekommen, was sie für mich ausschließt, dass sie jemals eine sehr große Position werden darf. Also im Endeffekt würde die Aktie jetzt nochmal, keine Ahnung, würde die jetzt auf 20 hochgehen und dann in kurzer Zeit und die anderen Depotpositionen nicht, was auf eine sehr große Position bringen würde, dann würde ich, bevor sie das erreicht oder während sie das erreicht, verkaufen. Teilweise zumindest.
Und so
einfach.
Ja. Und so wird es wahrscheinlich vielen gehen. Und deswegen ist das so traurig, dass wir jetzt quasi, ich kann das nicht oft genug betonen, also in Meetings mit Management sage ich immer wieder Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz. Lasst euch nicht von Leuten aus der Reserve locken, wenn sie euch Fragen stellen zu euren Margen, Guidance und so weiter. Wenn euer Take ist, es gibt keine Guidance, bemisst uns an dem, was wir sagen, einfach und was wir liefern, dann lasst es dabei. Aber klar, Investoren wollen immer, dass ein CEO in einem Call sagt, ja, wir verdoppeln unseren Umsatz nächstes Jahr oder sowas. Das ist sehr verlockend, diese Frage zu stellen, weil du halt diese schnellen Returns dann einloggen kannst in dein Depot.
Ja. Aber genauso, ja. Wenn du jetzt letztes Jahr dran denkst, in dem einen Call hat sie gemeint, ein 500-Millionen-Business.
Also, das, ja, und auch, das ist, wie gesagt, das sehe ich genauso. Da muss man einfach vorsichtig sein bei der Kommunikation und es ist schade, dass es wieder Management ist, das augenscheinlich bestätigt, dass man skeptisch sein muss bei ihren Kommentaren. Und das wird auch bei mir jetzt im Hinterkopf bleiben, bei dir offenbar auch.
Natürlich.
Das ist so mein Resümee von diesem Call. Angeschlagen. Management ist angezählt und war vorher schon nicht im obersten Level. Jetzt sind sie noch ein bisschen runtergerutscht hinsichtlich Kommunikation und wie ich die Kommunikation werte. Also ich habe mich nicht gut informiert gefühlt bei diesem Management. Zuletzt hatte ich das bei Innovative Food Holdings, wo ich so überrascht wurde und dachte, okay, kann ich nicht mit dem letzten Call in Verbindung bringen, wo ich dann auch gerne hier zitiert habe. Das wurde im letzten Call gesagt, das haben wir jetzt geliefert. Also es war dann, diese Inkonsistenzen sollten nicht auftreten.
Ja, genau. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, auch, wir sind beide weiterhin investiert. Wir glauben beide weiterhin an das Unternehmen und die Aktie, vor allem bei der aktuellen Bewertung. Und jetzt so für mich gesehen, hat jetzt diese Aktie eine gewisse einen gewissen Zyklus, dem sie unterlegen ist, der ist jetzt mit drin. Was heißt, für Q1, hatten wir ja schon gesagt, rechnen wir beide mit einem schlechten Quartal, ähnlich wie Q4. Für Q2, Q3 rechne ich mit einem deutlich besseren Quartal. Und das wäre was, wo jetzt ich zum Beispiel für mich einen Punkt gesagt habe, okay, ich will, wenn jetzt nichts Besonderes passiert, will ich mindestens bis zu den Q3-Zahlen investiert sein, um das quasi mir anzuschauen und zu gucken, wird das wahr, was sie gesagt haben. Das heißt, sehen wir jetzt ab Q4 hier ein eher strukturelles Defizit, dass es klar wird, dass sie niemals die Margen erreichen können, die sie angestrebt haben. Oder ist es eben nur ein gewisser Zyklus über Q4, Q1, aber im Q2, Q3 sehen wir dann das wieder. Ich glaube, das wird für mich eine entscheidende Frage sein und da muss ich mir dann die Frage stellen, entweder sie erreichen es, okay, bleibe ich investiert oder nicht, und wenn sie es nicht erreichen, dann muss die Aktie raus. Dann haben sie einfach nicht, sind sie zu weit weg von dem, was sie erreichen wollen.
Ja, das Gute ist ja, dass wir hier auch eine gewisse Downside Protection haben, das ist durch den Cashbestand. Also können nicht beide.
Genau.
Das ist so gut wie unmöglich. Also Stand heute ist das unmöglich. Das auf jeden Fall dazu. Genau. Hast du noch kurz Zeit fürs Community-Feedback? Das ist auch überschaubar.
Ja, gerne.
Also wir haben hier ein paar Kommentare bekommen. Ich glaube, ich lese erstmal den Kommentar zu IMB vor. Das ist von Autage. Zu IMB, wo finde ich das Transcript zu dem Call oder ein Recording? Ich habe den leider verpasst. In den Zahlen sind mir die Impairment of Receivables aufgefallen, insbesondere, dass die von ADT kommen sollen. Die Übernahme ist doch schon über 2 Jahre her und jetzt schreiben sie dazu noch etwas ab. Das fand ich seltsam. Ein Punkt, den ich auch beobachte, ist die Makroentwicklung in Australien. Die RBA hat Anfang Februar die Zinsen erhöht. Das betrifft auch IMB. Soweit ich das sehe, sind ihre Schulden variabel verzinst. Zumindest wenn es weitere Erhöhungen gibt, wäre das eher unschön für IMB. Da hat er nochmal nachkommentiert. Noch einmal drüber nachgedacht, die Impairment of Receivables sind vermutlich das beschriebene Dying-Business. Da muss man wohl beobachten, wie sich das entwickelt. Also erstmal den Call an sich, den gibt es nicht. Also ihr könnt ihn nirgendwo schauen. Das Transcript gibt es aber. Das kann man einfach eingeben, Intelligent Monitoring Group, Transcript, dann kommt ihr auf das Transcript. Das mit dem Impairment of Receivables, genau. Das war bei mir auch schon mal ein Thema, da habe ich auch nochmal nachgefragt. Aber der Grund meines Wissens nach ist einfach nur, von ihren Akquisitionen, wenn sie die gemacht haben, bringen sie die Receivables von denen auf den Standard von IMB als Konzern. Und der ist etwas härter als der von den übernommenen Unternehmen. Das heißt, die sagen zum Beispiel, wenn ein Kunde 3 Monate nicht bezahlt, ist das ein notleidendes Receivable, also Bad Account oder wie auch immer. Und wenn IMB das übernimmt, ist es vielleicht nur noch 1 Monat. Das ist nicht de facto die Buchhaltung, die sie führen, ne? Aber ich wollte nur noch mal ein Beispiel bringen, um das zu verdeutlichen. Daher kommen die Impairment of Receivables. Das heißt nicht, dass sie das Geld nicht bekommen. Es heißt nur, dass sie nach ihrem Konzernstandard die Zahlung unwahrscheinlich ist.
Genau, was heißt sie eben, dass sie rausnehmen müssen nach ihrem Standard und das ist okay. Also das ist bei mir jetzt nicht negativ aufgestoßen. Das passt.
Ja. Also von daher, ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich jetzt auch nicht großartig skeptisch wäre. Dann hat Autage auch noch hier kommentiert, ich fand die dargestellte Kritik an dem Powerbank Corp etwas hart. Also an dem Pitch von Simon, da haben wir ja kurz drüber gesprochen. In meiner Meinung war das ein interessanter Ausflug in eine andere Investmentwelt. So etwas kann man schon ab und zu mal machen. Ich meine, ihr hattet auch schon diese Cannabis-Aktie. Beides hätte ich mit der Kneifzange nicht angefasst. Aber interessant war es trotzdem. Simon hat den Investment-Case sinnvoll dargestellt und ich weiß auch nicht, ob detaillierte Fragen zur Bilanz so interessant gewesen wären. So relevant war das für den Investment-Case ja nun nicht. Und dann hat aber der Madin Gerhard drunter kommentiert. Das lese ich gerade noch vor. Direkt darauf hat er nämlich geantwortet. Simon scheint klassisches Story-Investment zu betreiben und hier hätte er auch punkten können. Christian hat dazu genügend Möglichkeiten geboten. Man hätte das Thema vertiefen können und feststellen können, was gute und was schlechte Story-Cases sind. Meine Einschätzung ist ein guter Case in der Regel zum Beispiel monothematisch und kein Bullshit-Buzzword-Bingo und. Zudem tritt er öffentlich als Influencer auf und erwartet man eine gewisse Finanzbildung oder zumindest die Fähigkeit, einen Case einem finanzgebildeten Publikum vorstellen zu können. Wir müssen hier deutlich unterscheiden, ob jemand seine Fähigkeit zu pitchen mit einer gewissen Demut erproben möchte oder ob jemand doch eher Reichweite erlangen möchte. Das Publikum scheint diesen Punkt sehr gut zu meistern, indem nicht erfahrene Pitcher honoriert werden und ein solcher Auftritt eher privat kritisiert wird. Von daher sehe ich hier keine harte Kritik, sondern wieder eine elegante und immer fair vorgetragene Zusammenfassung von Kritiken, die niemand kennt. Chapeau an die Moderatorin. PS, schöne Grüße aus Leipzig. Ich habe vorher überlegt, ob ich das alles so vorlesen soll, also beide Kommentare, weil ich das eigentlich nicht irgendwie nochmal als Thema aufgreifen wollte, weil es vielleicht auch dann ein bisschen unfair wird an irgendeinem Punkt. Aber wie siehst du das? Also die beiden Kommentare, hast du da irgendwie noch eine Ansicht?
Ja, würde ich einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, wir haben dazu das letzte Mal alles gesagt, brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
Genau, ich finde nämlich auch, dass die beiden Kommentare so, die Mitte daraus ist das, was ich auch so sehe. Und Simon hat sich der Herausforderung hier gestellt, hat das gepitcht. Es war einfach nicht quasi das, was wir hier gewohnt sind. Aber das muss es ja nicht schlecht machen. Deswegen würde ich auch sagen,
auf jeden Fall.
Draufhauen ist hier nicht angebracht. Dann hat sich hier noch jemand sehr über die potenzielle Folge gefreut, die wir zum Thema AI und Software machen wollen. Also ich habe schon mal die Leute angefragt. Es ist nur schwierig, jetzt gerade irgendwie Termine mit denen zu finden, weil sie gerade teilweise verreist sind oder in anderen Zeitzonen sind. Also gerade nicht in Deutschland sind für mehrere Monate. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Aber wir behalten es auf jeden Fall im Hinterkopf, falls wir wieder Luft bekommen irgendwo mal, das entsprechend auch noch mit reinzugeben. Dann noch ein Kommentar von Autage, der war sehr fleißig. Warum der Goldpreis steigt? Meiner Meinung nach sitzt im Weißen Haus noch so 3 Jahre der wandelnde Bullcase für Gold. Die wandelnde geopolitische Krise, dazu die Basement etc. Also bin ich mit meiner Goldposition sowie Streamern aktuell ganz zufrieden. Bei wirklichen Minen bin ich eher vorsichtig. Insbesondere haben sie hier auch eigentlich nur ein Asset. Also wenn irgendwas in der Mine schief geht, Erdrutsch, Wassereinbruch etc., kann es für das Unternehmen übel aussehen. Den Pitch fand ich schlüssig, werde ich mir mal ansehen, aber ich habe auch schon so einiges an Gold-Silber-Exposure, muss also vielleicht nicht sein. Vielen Dank für deine Kommentare, Autage. Hast du wie guckst du auf das Thema Minenaktien? Wahrscheinlich so ähnlich wie ich bislang, oder?
Ja, sagen wir es so, ich bin, ich hatte mal eine Goldposition, die hatte ich dann liquidiert. Ja, im Nachhinein hätte ich sie vielleicht liegen lassen können. Minenaktien hatte ich aus Dividendensicht früher vor langer Zeit mal, aber eher keine Small Caps, sondern Large Caps. Keine Ahnung, Warren Buffett hatte die auch zeitweise mal im Portfolio. Das war so ein gewisser Trend damals. Ja, ich glaube, es ist Leute, die da sehr lange investiert waren und sich gut auskennen, die werden jetzt gerade belohnt. Aber auf der anderen Seite sind wir aktuell auch in einem Hype um diese Themen. Von daher würde ich jedem nur raten, der da eine sehr hohe Exposure im Portfolio hat, sich das genau anzuschauen und zu überlegen, wenn das alles morgen um 50% fällt, kann er damit leben oder muss er die Exposure reduzieren? Wenn ich jetzt dran denke, 2012, 2013, als der letzte, sagen wir mal, Gold Crash war, ist innerhalb von 2 Jahren Gold um, ich glaube, 50%, 60% gefallen und bei Silber war es noch höher, was Silber gefallen ist. Von daher, also auch Gold ist nicht ewig sicher und kann um 50% einbrechen, nicht nur Aktien.
Absolut. Also schon außergewöhnlich gerade. Klar, grundsätzlich traue ich mich zu, das jetzt zu bewerten, inwieweit das gerechtfertigt ist oder wie nicht. Das ist aber das Problem bei Gold, dass es ja logischerweise keinen Return gibt. Das ist ähnlich wie bei Bitcoin. Nur, dass es schon das Bitcoin seit zigtausend Jahren ist, quasi Gold. Und aber was ich auch gerade mal interessant fand, ich würde jetzt eigentlich auch mit meinem Circle of Competence, will ich jetzt nicht dem Trend gerade nacheilen, dass ich jetzt sage, oh, das ist jetzt so stark gestiegen, die Übertreibung ist gefühlt offensichtlich, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich mich dringend mit Minenaktien beschäftigen. Ich fand es ganz interessant, ich verfolge ja so ein bisschen, was Sebastian Krog macht. Und der hat quasi in dem Moment, wo zur Debatte stand, Öl könnte jetzt so ein Cycle vor sich haben, was ja eigentlich die ganze Zeit alle drauf gewartet haben, hat er sich sehr intensiv mit Ölaktien auseinandergesetzt und hat quasi eine Ölaktie nach dem anderen in seinem Substack quasi behandelt, gepitcht und so weiter. Und das hat sich sehr bezahlt gemacht. Also deswegen Chapeau, wenn man diese Mühe aufbringt, weil das ist sehr viel Mühe, vor allem wenn man sich vorher nicht mit der Thematik beschäftigt hat. Er hat es, glaube ich, Autistenrun genannt oder sowas, sodass er sich einmal kurz intensiv damit beschäftigt hat und fand ich sehr, sehr beeindruckend und zeigt, wie viel Ertrag man aus so einer Mühe, wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt aufbringt, erzielen kann. Fand ich sehr beeindruckend. Ja. Hätte ich im Nachhinein gerne auch gemacht, aber ich habe es jetzt, da habe ich es tatsächlich jetzt noch nachgeholt, das Thema. Und dann hat man manchmal das Gefühl, das Geld liegt doch auf der Straße. Ja, also jetzt erstmal, aber das ist natürlich vom Ölpreis abhängig. Umso weiter der Ölpreis jetzt, also er ist ja nochmal gestiegen. Wenn er auf dem Level bleiben würde, gibt es eine ganze Menge Aktien, die super interessant sind. Auf jeden Fall.
Genau. Aber ist auch nicht garantiert.
Nee, das ist korrekt. Ja, das war's von euren Kommentaren. War auch wieder überschaubar. Ich hoffe, ihr verzeiht uns auch die heutige kurze Folge. Aber ich hätte auch wirklich nichts anderes vorbereiten können. Es ist gerade einfach sehr, sehr viel. Ja, und jetzt Earnings Season kommt ja automatisch die Themen rein. Da haben wir auch schon eine gewisse Vorarbeit geleistet. Deswegen können wir auch besser quasi eine fundierte Meinung zu abgeben zu den entsprechenden Themen. In diesem Sinne, Sven, vielen Dank für deine Zeit und ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
Ebenso vielen Dank. Ciao zusammen.
Ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu